Stell dir mal vor, du bist in einem Alpendorf. So richtig im Hochsommer. Und da regnet es plötzlich 130 Liter mehr pro Quadratmeter als noch, sagen wir mal, in den 70er Jahren.
Mhm.
Da würde man doch eigentlich denken, also die Natur dort ertrinkt förmlich in Wasser.
Ja, total.
Aber genau das Gegenteil passiert. Paradoxerweise vertrocknet der Wald exakt dort, direkt vor unseren Augen. Und wie das sein kann, dieses Rätsel aus dem österreichischen Mölltal, das knöpfen wir uns heute mal in unserem Deep Dive vor.
Genau. Und dafür schauen wir uns das Projekt Wald 1 an.
Richtig.
Speziell deren Bericht zu den historischen Klimadaten der letzten 50 Jahre. Der Titel ist übrigens super passend, der heißt nämlich Was bisher geschah.
Ja, das trifft es perfekt, weil wir reden heute mal nicht über irgendwelche abstrakten Klimamodelle für das Jahr 2100.
Eben nicht, ne? Keine Prognosen.
Genau, wir schauen wirklich auf handfeste, schon gemessene Daten aus der jüngeren Vergangenheit bis exakt ins Heute.
Und wir analysieren quasi, wie so ein riesiges Ökosystem auf das reagiert, was bereits passiert ist.
Und ich verspreche dir, also dir, der uns gerade zuhört, das wird deine Perspektive komplett verändern. Egal, ob du jetzt im Mölltal lebst oder hunderte Kilometer entfernt irgendwo in der flachen Stadt wohnst.
Absolut.
Wenn du diese Mechanismen einmal verstanden hast, dann siehst du den nächsten heftigen Sommerregen vor deiner eigenen Haustür echt mit völlig anderen Augen.
Das glaube ich auch.
Also, lass uns das mal aufdröseln. Als ich diese Quelle gelesen habe, bin ich direkt über eine Sache gestolpert.
Okay, schieß los.
Wenn ich an so alpine Täler und Bergwälder denke, dann habe ich irgendwie immer, weißt du, meterhohen Schnee, Frost und diese extrem harten Winter auf dem Schirm.
Mhm, der klassische Bergwinter halt.
Genau. Aber die Forscher in diesem Bericht, die schauen sich fast ausschließlich die Sommertemperaturen an. Also, warum fokussieren die sich derart auf die Monate Juni bis August?
Ja, das ist eine super Frage, weil das führt uns direkt zur grundlegenden Biologie von so einem Baum. Wir Menschen, wir takten unser Leben ja in diesen ganz normalen Kalenderjahren.
Ja, logisch.
Aber für so einen Baum in unseren Breitengraden ist das Jahr extrem, naja, ungleichgewichtig.
Okay, wie meinst du das?
Fast alles, was für sein Überleben relevant ist, das muss im Sommer passieren. Also diese 3 bis 4 Monate, das ist die absolute Hauptvegetationsperiode.
Das heißt, in diesem winzigen Zeitfenster muss der Baum buchstäblich seine gesamte Jahresarbeit erledigen.
Exakt. In dieser Zeit muss er in die Höhe wachsen, in die Breite wachsen. Er muss massiv Photosynthese betreiben für die Energie.
Wow, okay.
Und was man oft übersieht, er muss genau in diesen Monaten seine gesamten Energiereserven für den kommenden Winter anlegen. Für diesen langen, dunklen und frostigen Winter.
Ah, okay. Der Winter ist für den Baum dann eigentlich nur so eine Art Ruhephase.
Genau, ein reines Ausharren. Der echte Flaschenhals, also das Nadelöhr für sein Überleben, das ist der Sommer.
Verstehe.
Wenn in diesen wenigen Monaten die Bedingungen nicht stimmen, dann gerät der Baum massiv unter Druck.
Aber da muss ich jetzt mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Mach das.
Die Daten, die wir gleich besprechen, die zeigen so eine durchschnittliche Erwärmung von etwa 3,5 Grad im Sommer.
Mhm.
Wenn ich jetzt morgens aus dem Haus gehe und es ist noch kühl und mittags brennt dann die Sonne, dann schwankt die Temperatur an einem einzigen Tag doch locker mal um 15 Grad, oder?
Ja, absolut.
Warum kratzen dann diese läppischen 3,5 Grad im Durchschnitt einen massiven, jahrzehntealten Baum überhaupt? Das müsste der doch locker wegstecken.
Das ist genau der Trugschluss, dem echt viele unterliegen, weil sie Wetter mit Klima verwechseln.
Okay.
Diese 15 Grad Tagesschwankung, das ist Wetter. Darauf ist der Baum evolutionär perfekt eingestellt.
Der kennt das also?
Genau. Bei extremer Hitze am Mittag schließt er einfach kurz seine Spaltöffnungen in den Nadeln. Er stoppt die Verdunstung und wartet dann auf die kühle Nacht.
Ah, clever.
Aber wenn sich die Durchschnittstemperatur über Monate hinweg um 3,5 Grad nach oben verschiebt, dann hebt das die gesamte Basislinie extrem an.
Das heißt, diese kühlen Nächte zur Erholung, die fallen dann einfach weg?
Richtig. Die Hitzeperioden werden länger, sie werden intensiver und vor allem ununterbrochener. Der Baum ist dann nicht mehr in so einer kurzen Stressphase, sondern...
Sondern in so einem wochenlangen physiologischen Alarmzustand.
Ganz genau.
Verstehe. Es ist also gar nicht die Hitzespitze am Mittag, die ihn umbringt, sondern echt das fehlende Tal zur Erholung in der Nacht.
So kann man das sehr gut zusammenfassen.
Und hier nennt die Quelle ja auch zwei ganz konkrete Faktoren, warum diese andauernde Hitze so tödlich ist.
Ja, Faktor 1 ist der direkte physikalische Effekt, nämlich extremer Wasserstress. Je wärmer es im Sommer wird, desto mehr Wasser verdunstet. Einerseits durch die sogenannte Transpiration, also die Verdunstung direkt über die Nadeln und Blätter.
Der Baum schwitzt also quasi.
Genau. Und andererseits gibt es noch die Evaporation. Das ist die Verdunstung von Feuchtigkeit direkt aus dem Waldboden in die Atmosphäre.
Bevor die Wurzeln das Wasser überhaupt aufnehmen können.
Exakt. Das Wasser verschwindet, bevor der Baum auch nur einen Schluck nehmen kann.
Wow. Das ist ja wie ein perfider Wettlauf.
Richtig. Und wenn die Durchschnittstemperatur dauerhaft steigt, dann verliert der Baum über seine Nadeln viel schneller Wasser, als er über die Wurzeln aus dem trockenen Boden nachliefern kann.
Okay.
Die feinen Kapillaren im Holz, die das Wasser nach oben ziehen, die drohen dann buchstäblich zu reißen.
Krass. Da kommt mir sofort so ein Bild in den Kopf. Stell dir mal vor, du sitzt in so einer extrem heißen Sauna, ne?
Mhm.
Und um dich abzukühlen, fängt dein Körper massiv an zu schwitzen. Aber du hast absolut nichts zu trinken dabei.
Ja, gar nichts.
Irgendwann hast du dann schlichtweg keine Flüssigkeit mehr im Körper, die du noch ausschwitzen könntest. Dein Kühlsystem bricht zusammen und dein Körper überhitzt komplett.
Das ist eine extrem treffende Analogie für das, was da physiologisch in diesen Bäumen abläuft.
Wahnsinn.
Und das richtig Perfide daran ist ja, wenn das Kühlsystem des Baumes zusammenbricht, dann steht die Tür für den nächsten Akteur im Wald sperrangelweit offen.
Ah, Faktor 2.
Genau, der zweite Faktor aus der Quelle, die Schädlinge. Ein Baum, der unter solchen Trockenstress steht, der ist massiv geschwächt. Seine natürlichen Abwehrkräfte sinken quasi auf Null.
Und die Quelle nennt da ja explizit die Fichte, richtig? Das ist ja bei uns so der klassische Brotbaum der Forstwirtschaft.
Richtig, die Fichte dominiert unsere heimischen Wälder und eben auch das Mölltal. Und eigentlich hat die Fichte evolutionär einen genialen Verteidigungsmechanismus gegen ihren größten Feind entwickelt, den Borkenkäfer.
Okay, wie funktioniert der?
Wenn so ein winziger Käfer versucht, sich durch die dicke Rinde der Fichte zu bohren, dann bemerkt der Baum das.
Aha.
Er produziert dann sofort klebriges Harz und spült diesen Angreifer mit ziemlich hohem Druck buchstäblich aus dem Bohrloch wieder raus.
Krass, der Käfer ertrinkt dann quasi im Harz, bevor er Schaden anrichten kann.
Genau so ist es.
Das ist ja ein extrem effektives System. Aber ich ahne schon, worauf das jetzt hinausläuft. Harz ist ja flüssig.
Richtig erkannt. Um dieses Harz in ausreichender Menge und auch mit diesem nötigen Druck zu produzieren, braucht die Fichte enorme Mengen an Wasser.
Oh nein.
Wenn ihr dieses Wasser durch diesen ständigen Sommertrockenstress aber fehlt, dann steht die Harzproduktion still.
Der Baum kann sich also einfach nicht mehr wehren.
Null. Er ist dem Käfer komplett schutzlos ausgeliefert.
Und ich wette, die Insekten sitzen währenddessen ja auch nicht einfach nur da und warten ab, oder?
Ganz im Gegenteil. Diese Wärme spielt den Insekten massiv in die Karten. Borkenkäfer sind wechselwarm.
Okay.
Das heißt, ihre Körpertemperatur und ihr ganzer Stoffwechsel hängen direkt von der Umgebungstemperatur ab. Ist es wärmer, dann verläuft ihre gesamte Entwicklung vom Ei über die Larve zum fertigen Käfer dramatisch schneller.
Das geht dann alles im Zeitraffer.
Genau. Da, wo sie früher in einem normalen Sommer vielleicht ein oder maximal zwei Generationen hervorbringen konnten, da explodieren die Populationen in heißen Sommern plötzlich auf drei oder sogar noch mehr Generationen.
Wahnsinn, es ist also wirklich so ein katastrophaler Doppelschlag.
Absolut.
Der Baum liegt völlig geschwächt und ohne Abwehrkräfte am Boden, während die Armee seiner Feinde im exakt gleichen Moment exponentiell anwächst.
Besser kann man diese biologische Abwärtsspirale echt kaum zusammenfassen.
Okay, wow. Also nachdem wir jetzt die Biologie verstanden haben und wissen, warum die Hitze dieser absolute Feind der Fichte ist, da müssen wir uns jetzt mal ansehen, in welchen Dimensionen sich dieses Drama überhaupt abspielt.
Genau. Schauen wir uns mal die Zahlen an.
Die Forscher haben ja Daten von der Plattform tauernwetter.at ausgewertet. 5 Jahrzehnte von knapp nach 1970 bis heute.
Mhm.
Und sie haben sich dafür 3 Messstationen im Mölltal vorgenommen, die so einen Querschnitt durch die Höhenlagen des Tals bilden. Also Oberwellach ganz unten, Döllach in der Mitte und Malnitz oben am Berg.
Ja, und da sollten wir kurz ein wichtiges methodisches Detail erwähnen, um die Daten richtig einzuordnen.
Gerne.
Wer sich so nackte Klimadaten über die Jahre ansieht, der sieht oft nur so ein wildes Zickzackmuster, ne?
Ja, klar. Ein Jahr Rekordsommer, das nächste wieder verregnet.
Genau. Und um diese kurzfristigen, natürlichen Schwankungen herauszufiltern und wirklich den echten, langfristigen Trend zu zeigen, haben die Forscher nicht die Einzeljahre verglichen,
sondern
Sie haben jeweils einen 7-Jahres-Mittelwert gebildet. Man glättet die Kurve also quasi, um zu sehen, wohin der Zug wirklich rollt.
Ah, okay. Und wohin dieser Zug rollt, das ist leider absolut unmissverständlich. Es geht steil bergauf.
Leider ja.
Lass uns mal unten im Tal in Oberwellach anfangen. Das ist von Natur aus die wärmste Lage dieser 3 Stationen. Und die Daten dort, also die haben mich beim Lesen echt schlucken lassen.
Ging mir genauso.
In den 70er Jahren pendelten die mittleren Sommertemperaturen, dort noch ganz gemütlich, zwischen 15,5 und 16 Grad Celsius.
Mhm.
Aber wenn man sich jetzt die letzten Jahre ganz rechts auf der Kurve anschaut, da kratzen wir dort regelmäßig an der 19-Grad-Marke. Der Trend zeigt einen Anstieg von 0,64 Grad. Und zwar pro Jahrzehnt.
Und wenn man das auf diese gemessenen 50 Jahre hochrechnet, dann summiert sich das auf eine reale Erwärmung von sagenhaften plus 3,5 Grad Celsius.
Nur für den Sommer.
Nur für den Sommer.
Plus 3,5 Grad. Lass uns das mal kurz wirken lassen. Also Bäume sind ja keine Tomatenpflanzen, die man jedes Frühjahr neu sät.
Nein, definitiv nicht.
So eine Fichte wächst Jahrzehnte, oft Jahrhunderte. Dieser enorme Temperaturanstieg, der passierte buchstäblich innerhalb der allerersten Lebenshälfte eines Baumes, der in den 70ern gepflanzt wurde.
Ja, Wahnsinn.
Ich meine, was machst du denn, wenn sich dein Lebensraum so rasend schnell verändert und du keine Beine hast, um wegzulaufen?
Du versuchst halt, dich anzupassen. Aber evolutionäre Anpassung, die dauert bei Bäumen Jahrtausende, nicht ein paar Jahrzehnte.
Eben.
Gehen wir mal einen Schritt den Berg hinauf, nach Döllach, also in die mittlere Lage. Dort zeigt diese geglättete Kurve einen extrem ähnlichen steilen Anstieg. Plus 0,56 Grad pro Dezent.
Das bedeutet in Summe dann auch ganze 3 Grad Gesamterwärmung.
Richtig.
Und hier bringt die Quelle einen Vergleich, der mich total fasziniert hat. Wenn man die Temperaturkurven von diesen beiden Orten übereinander legt, dann sieht man, die durchschnittlichen Sommer in Döllach sind heute exakt so warm, wie sie es vor 40 Jahren drunten im tiefen Tal in Oberwellach waren.
Genau, die Klimatologie nennt das den Fahrstuhleffekt.
Fahrstuhleffekt.
Ja, die klimatischen Bedingungen, also diese ganzen spezifischen Kombinationen aus Temperatur und Feuchtigkeit, die wandern einfach den Berg hinauf. Das Klima fährt quasi Fahrstuhl.
Das ist ja verrückt. Aber wie weit kann dieser Fahrstuhl fahren? Irgendwann ist der Berg doch zu Ende, oder?
Genau das ist das ganz große und dramatische Problem. Und das sehen wir perfekt an der 3. Station in Mallnitz.
Das ist die höchste Lage, oder?
Da könnte man ja naiv denken, naja, da oben im alpinen Bereich, da ist die Luft dünn und kalt, da ist die Welt sicher noch in Ordnung.
Da hat die Erwärmung noch ein bisschen Spielraum, denkt man.
Genau. Aber die Daten sagen ganz klar, nein. Auch in Mallnitz schlägt der Klimawandel voll durch. Plus 0,48 Grad pro Jahrzehnt.
Eine Gesamterwärmung von stolzen 2,6 Grad.
Exakt. Und um auf deine Frage mit dem Ende des Berges zurückzukommen, die Flora und Fauna, die sich da oben in Jahrtausenden speziell an dieses kühle, raue Klima dieser Gipfellagen angepasst hat, die sitzt jetzt in der Falle.
Weil sie nicht mehr höher kann.
Richtig. Die Klimazonen von unten drängen unaufhaltsam nach oben. Aber die Arten ganz oben können nirgendswohin ausweichen. Ihnen geht schlichtweg der Berg aus.
Krass.
Und eine weitere Beobachtung drängt sich beim Blick auf diese Datenreihen unweigerlich auf. Die Erwärmung verläuft nicht mal linear.
Oh.
Seit etwa dem Jahr 2000 knicken diese Temperaturkurven an allen 3 Stationen noch einmal merklich steiler nach oben ab.
Das heißt, die Erwärmung findet nicht nur statt, sie beschleunigt sich sogar noch zusehends.
Ganz genau.
Okay, also an diesem Punkt der Quelle dachte ich mir wirklich, dieses ganze System steht massiv unter Stress. Die Temperatur zwingt die Bäume in die Knie.
Mhm.
Aber dann kam ich zu dem Teil über den Niederschlag und war, um ehrlich zu sein, komplett verwirrt.
Warum das?
Weil man hört doch von Meteorologen immer wieder diesen Leitsatz, eine wärmere Atmosphäre führt zu mehr Verdunstung über den Ozean. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass global mehr Wasser vom Himmel fällt. Regnet es in den Alpen dann nicht auch mehr?
Das ist eine völlig logische Überlegung. Und die Auswertung der Niederschlagsdaten von Tauernwetter bestätigt diese Vermutung auf den ersten Blick auch voll und ganz.
Aha.
Die Quelle widmet sich intensiv dem Sommerniederschlag. Und das Ergebnis wirkt erstmal wie eine enorme Erleichterung. Es regnet im Mölltal im Sommer tatsächlich erheblich mehr als früher.
Ja, die absoluten Zahlen sind echt beachtlich. In Mallnitz regnet es heute im Sommer im Schnitt um gewaltige 130 mm mehr als in den 70ern.
Mhm.
In Döllach verzeichnen wir ein Plus von 102 mm. Und selbst unten in Oberwellach, wo es ja am extremsten wärmer wurde, gibt es immerhin noch ein ordentliches Plus von 67 mm Regen.
Ja.
Da war mein erster Gedanke, puh, die Natur hat ja echt einen Selbstregulierungsmechanismus.
Schön wär's.
Ja, ich dachte, es wird zwar drastisch heißer, aber es schüttet ja auch viel mehr Wasser vom Himmel. Das sollte den Durst der Bäume doch wischen. Problem gelöst. Der Wald ist gerettet. Oder etwa nicht.
Leider ist genau das ein ganz fataler Trugschluss. Und hier zeigt sich mal wieder absolut, wie wichtig es ist, nicht isoliert auf so eine einzige Statistik zu schauen.
Sondern man muss das ganze System betrachten.
Genau. Die Quelle erklärt super detailliert, warum mehr Regen unter diesen spezifischen neuen Bedingungen eben leider nicht automatisch bedeutet, dass der Baum auch mehr Wasser zur Verfügung hat.
Okay. Erklär mir das. Warum verpufft dieses immense Extrawasser derart wirkungslos?
Es sind da zwei ganz entscheidende physikalische Mechanismen am Werk, die dieses scheinbare Plus an Niederschlag regelrecht auffressen. Den ersten Mechanismus nennt die Quelle den exponentiellen Durst der Atmosphäre.
Wow, okay. Das klingt ein bisschen nach einem drittklassigen Science-Fiction-Roman. Was genau verbirgt sich dahinter?
Es ist im Grunde reine Thermodynamik. Warme Luft ist physikalisch einfach in der Lage, mehr unsichtbaren Wasserdampf aufzunehmen als kalte Luft.
Okay.
Sie wirkt wie so ein riesiger unsichtbarer Schwamm. Und das Tückische dabei ist, dieser Zusammenhang ist absolut nicht linear.
Wie meinst du das?
Es ist nicht so, dass ein Grad mehr Erwärmung einfach ein bisschen mehr Verdunstung bedeutet. Es ist eine exponentielle Kurve. Je wärmer die Luft bereits ist, desto aggressiver und desto überproportionaler saugt sie bei jedem weiteren Grad Erwärmung Feuchtigkeit aus ihrer Umgebung.
Wahnsinn. Das heißt, bei dieser gewaltigen Erwärmung von 3,5 Grad, die wir vorhin in Oberwellach gesehen haben, da steigt die Verdunstungskraft der Luft ja ins Unermessliche.
Genau. Die heiße Luft zieht das Wasser aus den Nadeln der Bäume und sie saugt die Feuchtigkeit aus dem Erdboden, bevor das Wasser überhaupt tief einsickern kann.
Das ist ja gemein.
Die entscheidende Metrik, die Forscher hier berechnen, um das wirklich abzubilden, ist die sogenannte klimatische Wasserbilanz.
Klimatische Wasserbilanz, okay.
Man rechnet da ganz simpel Niederschlag minus Verdunstung. Und obwohl wir, wie du ja sagtest, plus 67 mm mehr Regen im Oberwellach haben, reicht das bei weitem nicht aus.
Weil die Luft so durstig ist.
Richtig. Der exponentiell gewachsene Durst dieser wärmeren Atmosphäre ist so immens, dass er diese 67 mm komplett schluckt und sogar noch viel mehr.
Unfassbar.
Die klimatische Wasserbilanz stürzt in den Hochsommermonaten trotz des ganzen zusätzlichen Regens extrem tief ins Minus. Das Wasser ist zwar physisch da, aber es verschwindet sofort wieder in der Luft.
Wahnsinn. Aber warte mal, das war ja jetzt nur der erste Mechanismus.
Genau.
Wenn es regnet, dann fällt das Wasser ja trotzdem erstmal physisch auf den Boden. Es muss doch wenigstens kurzzeitig mal bei den Wurzeln ankommen, oder?
Und da kommt der zweite Grund ins Spiel. Den fand ich beim Lesen der Quelle echt extrem faszinierend.
Ja, erzähl.
Es liegt nämlich nicht nur an der Hitze der Luft, es liegt auch an der Art und Weise, wie dieser Regen heute fällt. Exakt. Das bringt uns wieder zurück zu der Tatsache, dass wärmere Luft mehr Wasserdampf speichern kann. Wenn die Atmosphäre all dieses aufgesaugte Wasser dann wieder loswerden muss, dann entlädt sie sich eben ganz anders als früher. Was wir zunehmend verlieren, ist dieser klassische sanfte Landregen.
Du meinst dieses typische feine Nieseln, weißt du? Wenn es mal 3 oder 4 Tage am Stück leise vor sich hin tröpfelt und man eigentlich das ganze Wochenende gar nicht rausgehen will.
Richtig, genau das. Aber genau dieser ausdauernde, feine Landregen, das ist eigentlich das absolut Beste, was so einem Wald passieren kann.
Aha, warum?
Weil das Wasser langsam fällt. Der Waldboden, das ganze Moos, die Humusschicht, die haben dann alle Zeit der Welt, dieses Wasser wie ein Schwamm aufzusaugen. Es kann ganz langsam und tief ins Erdreich einsickern.
Und genau dorthin gelangen, wo das feine Wurzelwerk der Bäume wartet.
Ganz genau. Stattdessen stürzen diese enormen Feuchtigkeitsmengen heute aus der wärmeren Atmosphäre als massive Sommergewitter und richtig extreme Starkregenereignisse auf die Erde.
Ah, das erklärt auch diese extremen, wilden Ausschläge in den Messdaten der einzelnen Jahre. Es kommt alles auf einen Schlag runter.
Ja, das ist heftig.
Mir ist da sofort so eine Analogie aus dem Alltag eingefallen, die das echt perfekt veranschaulicht.
Schieß los.
Stell dir mal vor, du hast einen alten, völlig ausgetrockneten, richtig hart gebackenen Küchenschwamm auf deiner Spüle liegen.
Okay, kenne ich.
Wenn du jetzt anfängst, ganz langsam mit einem kleinen Teelöffel Wasser auf diesen Schwamm zu träufeln, also wir simulieren quasi diesen feinen Landregen, dann nimmt dieses Material jeden einzelnen Tropfen total dankbar auf.
Mhm.
Der Schwamm wird ganz langsam wieder weich, der quillt auf und speichert die ganze Feuchtigkeit.
Stimmt.
Aber wenn du jetzt hergehst und einen ganzen 10-Liter-Eimer Wasser in nur einer einzigen Sekunde über diesen brettharten Schwamm kippst, unser Starkregen, was passiert dann?
Ja, das spritzt überall hin.
Genau. Das Wasser prallt an dieser verhärteten Oberfläche fast komplett ab, schießt zu allen Seiten weg und flutet dir einfach die halbe Küche. Und wenn du den Schwamm danach anfasst, dann ist er im Kern immer noch futztrocken.
Das ist echt eine hervorragende Verbildlichung. Denn im Wald passiert heute leider exakt dasselbe. Die extreme Sommerhitze trocknet den obersten Waldboden extrem aus. Er wird hart und er wird richtig wasserabweisend.
Okay.
Wenn jetzt in so einem heftigen Sommergewitter innerhalb von 20 Minuten 40 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel krachen, dann ist der Boden physikalisch überhaupt nicht mehr in der Lage, diese Mengen so schnell aufzunehmen.
Das heißt, das Wasser rauscht also einfach über den Waldboden hinweg.
Völlig ungenutzt. Das Wasser sucht sich auf diesem harten Boden einfach den schnellsten Weg bergab.
Klar, der Schwerkraft nach.
Es fließt oberflächlich ab, füllt dann in rasender Geschwindigkeit die Bäche und Flüsse.
Was ja dann oft unten in den Dörfern zu diesen verheerenden Sturzfluten führt.
Genau. Und nach wenigen Stunden ist dieses ganze Wasser komplett aus dem Ökosystem Wald wieder verschwunden. Für die Bäume ist dieser Starkregen einfach eine nutzlose Tragödie.
Wahnsinn. Und hier schließt sich ja auch der Kreis zu unserer Fichte. Richtig. Vorhin haben wir gelernt, dass sie extrem viel Wasser für ihr Harz braucht. Jetzt müssen wir uns mal ansehen, wie sie an dieses Wasser eigentlich rankommt. Die Fichte ist ja ein Flachwurzler.
Genau da liegt ihr entscheidender architektonischer Nachteil in diesem neuen Klima.
Weil sie nicht tief genug rankommt?
Richtig. Bäume wie die Eiche oder die Tanne, die treiben tiefe Pfahlwurzeln, metertief ins Erdreich, dorthin, wo es oft auch in diesen Trockenperioden noch Restfeuchtigkeit gibt.
Schlau.
Die Fichte hingegen, die breitet ihr gesamtes Wurzelsystem wie so einen flachen Teller direkt unter der Erdoberfläche aus. Sie ist evolutionär zwingend darauf angewiesen, dass genau in diesen obersten 20-30 Zentimetern des Bodens eine konstante Grundfeuchtigkeit herrscht.
Das ist ja echt ein tödliches Szenario, wenn jetzt der Starkregen einfach nur oberflächlich über sie hinwegrauscht, weil der Boden quasi versiegelt ist.
Ja.
Und gleichzeitig diese überhitzte Atmosphäre wie so ein unsichtbarer Staubsauger das allerletzte bisschen Feuchtigkeit aus dem Boden saugt. Dann steht die Fichte mitten im schlimmsten Gewitter buchstäblich auf dem Trocknen.
Genau so ist es.
Das Wasser ist da, es berührt sie fast, aber sie kann es einfach nicht nutzen.
Sie verhungert quasi direkt am gedeckten Tisch. Es ist ein Ökosystem unter einem enormen physikalischen Stress und dessen evolutionäre Pufferkapazitäten sind nach 50 Jahren dieser massiven Veränderung schlichtweg aufgebraucht.
Okay, wow. Lass uns das große Ganze dieser echt fantastischen Quelle noch einmal zusammenziehen.
Sehr gern.
Was wir heute aus der Analyse dieses Berichts von Wald 1 gelernt haben, das zerstört ja echt einige hartnäckige Illusionen.
Oh ja.
Ja. Die Daten zeigen es ganz klar. Es regnet im Sommer mittlerweile deutlich mehr in Tälern wie dem Mölltal. Aber wir wissen jetzt, warum dieses Plus an Niederschlag in der Praxis wirklich nur der sprichwörtliche Tropfen auf den extrem heißen Stein ist.
Leider wahr.
Die Temperatur ist quasi der uneingeschränkte Diktator in diesem System. Die drastisch gestiegenen Sommertemperaturen, die dominieren die gesamte Physik. Sie sorgen für diese exponentielle, gnadenlose Verdunstung. Und weil diese wärmere Luft zu Extremwetter führt, fällt der dringend benötigte Regen oft als total gewalttätiger Starkregen, der einfach am harten Boden abprallt und ungenutzt abfließt.
Und das Resultat dieser ganzen physikalischen Kettenreaktion ist unabwendbar. Der Wald und hier ganz speziell die auf konstante Bodenfeuchte angewiesenen Flachwurzler, wie eben die Fichte, gerät in einen massiven chronischen Trockenstress.
Mhm.
Dem Baum fehlt dann schlicht und ergreifend das Wasser, um sein überlebenswichtiges Harz zu produzieren. Er wird komplett wehrlos und zur total leichten Beute für Borkenkäfer.
Die sich ja dann in dieser Hitze auch noch explosionsartig vermehren können.
Genau so ist es.
Und genau deshalb ist diese Analyse so extrem relevant für dich.
Absolut.
Das nächste Mal, wenn du im Hochsommer aus dem Fenster schaust, der Himmel sich richtig verdunkelt und es draußen plötzlich sturzbachartig aus Eimern schüttet, dann wirst du nicht mehr denken, ah, wie gut für die Natur.
Eher nicht, nein.
Du wirst ganz genau wissen, warum der Wald vor deiner Haustür
trotz dieser gewaltigen Wassermassen, vielleicht gerade in exakt diesem Moment verdurstet. Es ist ein faszinierendes, unsichtbares, physikalisches Drama, das sich da direkt unter unseren Füßen abspielt.
Und die wichtigste Lektion hieraus lautet echt schlicht: Wasser, das vom Himmel fällt, bedeutet in einer heißeren Welt noch lange nicht Wasser, das auch wirklich im Baum ankommt.
Absolut richtig. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer heutigen Analyse angekommen.
Die Zeit verfliegt.
Ja, total. Die Quelle, die wir heute echt so detailliert auseinandergenommen haben, die schließt übrigens mit einer sehr klaren Ansage.
Ja, die haben einen echten Appell formuliert.
Die Forscher resümieren, dass sich dieser Trockenstress in den kommenden Jahrzehnten noch weiter verschärfen wird. Sie mahnen, dass wir echt dringend identifizieren müssen, welche Baumarten diese extremen neuen Sommertemperaturen und die damit einhergehende Physik überhaupt noch vertragen können.
Das ist jetzt die Mammutaufgabe für die Zukunft.
Genau. Und das bringt mich zu einem finalen Gedanken für dich. Etwas, das du mal ganz in Ruhe überdenken kannst. Wenn diese heimischen Giganten, wie unsere geliebte Fichte, den Kampf gegen diese neue gnadenlose Realität aus Verdunstung und Starkregen endgültig verlieren, wie unglaublich fremdartig wird der Wald, durch den wir in vielleicht 30 Jahren spazieren, dann eigentlich aussehen?
Das ist echt die große offene Frage. Das gewohnte, sattgrüne Bild des Alpenwaldes, das wir seit Generationen kennen, das wird sich unweigerlich und drastisch verändern.
Müssen wir uns vielleicht darauf einstellen, völlig neue, vielleicht sogar für uns heute exotisch oder richtig mediterran wirkende Baumarten in unseren heimischen Tälern zu pflanzen? Werden wir völlig fremde Ökosysteme direkt vor unserer eigenen Haustür akzeptieren müssen, einfach nur, damit dort überhaupt noch ein geschlossener Wald steht, der uns zum Beispiel vor Lawinen und Moränabgängen schützt? Denk da mal drüber nach, wenn du das nächste Mal so durchs Unterholz streifst und den altbekannten Geruch von feuchten Fichtennadeln und weichem Moos einatmest. Wer weiß, wie lange er uns noch begleitet? Das war unsere heutige Analyse. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.